Ich darf Sie wieder bei unserer Sendereihe Dreiländereck bei Kontrafunk willkommen heißen. Wir setzen uns heute wieder gemeinsam auf die Ledercouch in unserem virtuellen Wohnzimmer. Wir machen es uns bequem, die Raucher haben ihre Zigarren, die Genießer ihren guten Tropfen. Vielleicht prasselt ein Feuerchen im Kamin. Am Tag unserer Aufzeichnung heute ist es jedenfalls draußen noch kalt und windig. So lässt es sich gut gemeinsam philosophieren. Das Thema unserer heutigen Sendung ist die Freundalwirtschaft. Ich habe dieses Wort bislang ja als typisch österreichisch wahrgenommen. Zur Definition, es geht um Begünstigungen oder härter gesagt um Korruption, die sich im Verwandten- und Freundeskreis abspielt. In Österreich wird vor Gericht gerade der Fall Wöginger verhandelt, der für die Volkspartei besonders peinlich ist. Denn August Wöginger ist Clubobmann des ÖVP-Parlamentsklubs. Ihm wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister geholfen zu haben, Chef eines Finanzamts zu werden. Schuldbewusstsein findet man bei dieser Partei nicht, denn dort denkt man ohnehin, Eigentümer der Nation zu sein. Freundalwirtschaft ist aus meiner Sicht Teil der österreichischen Kultur. Auch Deutschland ist diese Freundalwirtschaft nicht fremd. Ich denke beispielsweise an den Fall Greichen, wo das familiäre Umfeld und enge Freunde mit Aufträgen und Positionen im energiepolitischen Umfeld bedacht wurden. Ausnahmsweise führte das sogar zu einem Rücktritt, nämlich dem von Patrick Greichen. Erklärungsbedürftig waren in Deutschland in jüngster Zeit auch Postenbesetzungen mit Familienmitgliedern bei der AfD. Und in der Schweiz sollen Fälle illegaler Vetternwirtschaft seltener vorkommen. In meiner Recherche bin ich auf diesbezügliche Diskussionen in Genf und im Kanton Wallis gestoßen. Etwas mehr Kritik und Fallbeispiele finden sich bei sogenannten Drehtürkarrieren, wo Personen zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft wechseln und dabei enge Kontakte und Insiderwissen nutzen. Freundalwirtschaft wird als politisches, moralisches und gesellschaftliches Problem verstanden. Es geht um das Vertrauen der Steuerzahler in staatliche Institutionen, in die Wirtschaft und in die Idee, dass Leistung sich lohnt und die Besten sich durchsetzen mögen. Aber wie ist das wirklich? Aus ihren Ländern berichten und diskutieren werden jetzt der Unternehmer, Autor, Kunstmäzen und Freund des Guten, Wahren und Schönen, Ronald Friedrich Schwarzer aus Wien. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Der Unternehmer, Publizist und ehemalige Nationalrat der SVP, Claudio Zanetti, wird seine Sicht aus der Schweiz einbringen. Herzlich willkommen in der Sendung.
Grüezi miteinander.
Deutschland wird heute vom Autor, Satiriker und Journalisten Thilo Schneider vertreten. Hallo nach Deutschland.
Hallo zurück aus Deutschland.
Und mein Name ist Florian Machel. Ich führe heute durch die Sendung. Meine Herren, lassen Sie uns keine Sendezeit verschwenden. Eine Stunde ist ohnehin immer viel zu kurz. Ich will zuerst meine Kenntnis von Land und Leuten vertiefen. Ist der Begriff Freundalwirtschaft in Deutschland überhaupt üblich und wie stehen dort die Menschen dazu?
Also bei uns heißt es tatsächlich Vetternwirtschaft. Aber der Begriff ist bekannt und den gibt's auch und es gibt sogar ein Sprichwort darüber. In Köln sagt man, man kennt uns, man helfet uns. Vor allem wohl ein SPD-Slogan in Köln. Also ist bekannt und wir wissen, dass das existiert. Natürlich, ganz klar.
Wie ist das in der Schweiz?
Ja, wir würden auch eher Vetterli-Wirtschaft, also Vetternwirtschaft sagen. Aber es ist klar, was gemeint ist. Selbstverständlich kommt das bei uns auch vor. Und es ist ja auch nicht nur negativ. Gerade als Sie gesagt haben bei der Anmoderation, das Beispiel da mit der AfD, dass sie da ihre Posten mit Familienangehörigen besetzt haben, da muss ich Ihnen sagen, da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem. Da macht man jetzt zwar ein großes Gestürm darum, aber ich weiß gar nicht, wo das Problem eigentlich liegen soll. Wenn jemand Geld hat, um einen Berater zu engagieren, der Staat sagt, hier hast du eine bestimmte Summe, die darfst du dazu verwenden für einen persönlichen Berater oder jemanden, der dein Büro in Ordnung hält, dann darf ich doch nehmen, wen ich will. Warum sollte ich das da eine Ausschreibung machen müssen, wenn ich weiß, dass das die Ehefrau oder Ehemann oder sonst irgend oder der Sohn vielleicht viel besser kann? Also in der Schweiz gibt es da auch etwas, ich glaube 30.000 oder 40.000 Franken im Jahr hat man da zur Verfügung für persönliche Berater. Und ich würde sagen, fast alle, wahrscheinlich etwa 90%, nehmen da jemanden aus ihrem persönlichen Umfeld. Also da sehe ich jetzt überhaupt keine Schwierigkeit. Das ist ja transparent, das wird ausgewiesen, das weiß man. Und man muss ja in solchen Positionen auch Leute haben, denen man vertrauen kann.
Wenn ich da, ohne jetzt den Kollegen aus Österreich gehört zu haben, gleich einhaken darf, jein. Also, wenn ich als Partei auftrete und sage, wir machen jetzt alles anders als die anderen, dann sollte ich vielleicht auch alles anders machen. Aber das nur am Rand, also speziell jetzt auf das AfD-Thema gemünzt.
Naja, ich stimme eigentlich dem Kollegen aus der Schweiz weitgehend zu, denn wir machen alles anders als die anderen. Atmen müssen wir schließlich auch, obwohl es die anderen tun. Essen müssen wir, trinken müssen wir. Und es ist, wie Sie wissen, bin Historiker, es ist ein seit der Antike geläufiger Usus und er hat seine logischen Bedingungen, wenn ich jemanden in einer Vertrauensposition einsetzen möchte, naja, wo werde ich den finden? Ja, nicht im Telefonbuch, ja, sondern den werde ich aus meinem Umfeld wählen. Und daher ist das Phänomen als solches erstens nichts Neues und zweitens etwas durchaus Effizientes im günstigen Falle. Was in unserem Falle heutzutage vielleicht besonderen Anstoß erregt, ist, dass eine sehr, sehr kleine Clique mondial über traditionelle Verbindungsstrukturen hinwegfegt und durch gewisse Zirkel und sektenartige Gemeinschaften das Ganze in einem gleichsam proto-religiösen Sinne ordnet.
Ich sag's mal anders. Es soll ja jetzt nicht von Nachteil sein, wenn ich einen kompetenten Mann habe oder eine kompetente Frau oder ein kompetentes Diverses, das jetzt blöderweise mit mir verwandt ist, warum soll ich das dann nicht einstellen? Also da bin ich ja dabei.
Also das Diverse würde ich zum Beispiel nicht einstellen.
Sehen Sie, da unterscheiden wir uns, ich bin da völlig entspannt. Der andere Punkt ist natürlich, durch diese Vetternwirtschaft oder Freundelwirtschaft, man hat das eigentlich auch sehr schön am Volk Reichen gesehen, schaffe ich mir eine Art elitäre Blase, in der dann auch keine, ich sag mal, vielleicht genauso kompetente oder sogar kompetentere Person ebenfalls an den Drücker kommt. Und das ist das eigentliche Gefährliche. Wir kriegen dann eine Ochlokratie von Leuten, die aneinander hängen, die in gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen sind. Und dann haben wir natürlich das Thema, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also das ist das Riskante dabei.
Nennen Sie mir eine Epoche und eine Zivilisation, in der es das nicht gegeben hätte. Es ist eine völlig normale Konsequenz, genauso wie es eine normale Konsequenz ist, dass wir ein Erbrecht haben und das Vermögen, das jemand während seines Lebens angesammelt hat, dann den Seinen wieder zukommen lassen möchte.
Ja, aber es kommt natürlich schon auf das Ausmaß und auf die Positionen drauf an. Ich meine, bei dem Greichen war das Interessante, also sagen wir mal anstatt Freundelwirtschaft, das tönt ja so nett, sagen wir mal Korruption. Normalerweise in einem Korruptionsverhältnis haben wir denjenigen, der besticht und der andere, der sich bestechen lässt. Die bilden eine Gemeinschaft und in der Regel ist es so, dass der Bestecher dann wenigstens um die Summe, um die er besticht, ärmer ist. Heute haben wir eine andere Situation, nämlich der Staat kauft sich Zustimmung. Er baut ganze Apparate auf mit Leuten, die dann den Mächtigen wieder zutragen sollen. Also beim Greichen war das also unglaublich, dieser ganze Apparat. Die haben eine ganze Volkswirtschaft ruiniert mit dieser Energiewende und alles, weil man einfach dann den richtigen Positionen diese Leute hatte. Und auch viele von diesen NGOs leben ja nur vom Staat und dann haben wir eigentlich eine völlig andere Form von Korruption. Etwas anderes ist es auch, wenn man sich eben kennt und man beruft jemanden, weil man jemandem vielleicht auch eben vertraut. Aber das kann natürlich dann ein Ausmaß annehmen. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt da auf Österreich komme, eines der ersten Bücher, das ich da wirklich über Österreich gelesen habe, war da der Fall Lugona. Und das war ja dermaßen grotesk. Auf jeder Seite dieses Buches etwas, was man sich einfach gar nicht vorstellen kann in einem westlichen Staat, wo sich wirklich zwei große Parteien einfach den Staat untereinander aufgeteilt haben. Und erst, als da der Haider kam mit der FPÖ, hat sich da etwas geändert. Der ist da wie eine Naturgewalt reingefahren. Deshalb sind die von der FPÖ auch so beliebt, weil sie da diesen Gottesdienst stören. Aber das ist natürlich schon eine ganz andere Qualität von Vetternwirtschaft, wenn zwei Parteien das Land untereinander aufteilen und man in gewissen Kreisen in Wien nicht einmal Hausabwart in der Schule werden kann, wenn man das falsche Parteibuch besitzt.
Mit dem Beispiel Lukona haben Sie völlig recht und es betrifft genau. Sie haben auch sehr klug diesen Ausdruck Gottesdienst verwendet. Es betrifft genau das Grundphänomen, das ich sehe, dass hier Lukona ist es ja sehr bekannt, ja, dass über masonische Zirkel und den Club des Herrn Proksch, in dem sie alle vereinigt waren, die Dinge geschoben werden. Das hatten sie in Italien mit der Propaganda Due. Und wenn sie tiefer kramen, dann sehen sie, es gibt hier zwei Ebenen des Problems oder des Phänomens. Das eine ist die normale, natürliche Impositionbringung von Leuten des persönlichen Umfeldes, der Familie. Das nennen wir dann Nepotismus oder das nennen wir es eben Freunde, Vetternwirtschaft. Das andere ist allerdings, wenn es über eine metapolitische Struktur vororganisiert wird. Und das ist die Welt, in der wir uns jedenfalls in den letzten 20, 30 Jahren zu bewegen haben.
Bin ich dabei? Wir haben ja den Punkt, wenn ich einen Familienbetrieb habe und dann kommt der Sohn rein, dann kommt die Schwiegertochter rein und dann noch deren Cousin in Führungsposition, das ist ja eine Sache, das ist Privatwirtschaft. Aber was wir ja tatsächlich sehen, sind Vorfeldorganisationen, die geschaffen werden, um eben hier Posten zu verteilen, wie zum Beispiel eben die Agora Energiewende oder was es sonst noch alles hier in Deutschland an NGOs gab, auch auf rechter Seite, wo dann untereinander eben Posten ausgetauscht werden. Speziell mit der AfD hatten wir ja den Punkt, hier wurden gezielt über Kreuzanstellungen, die gestattet sind gesetzlich, vorgenommen, aber ein Geschmäckle hat das ganze Ding eben auf jeden Fall. Naja, und man sieht auch ansonsten bei vielen Politikern, die jetzt zurückgetreten werden oder zurückgetreten sind, dass die plötzlich wieder an anderer Stelle auftauchen, obwohl sie ihre Inkompetenz bereits unter Beweis gestellt haben. Und da entsteht natürlich schon der Eindruck, dass sich hier eine politische Kaste an Steuertrögen labt und diese auch mit Händen und Füßen verteidigen, völlig unabhängig davon, ob sie qualifiziert sind oder nicht.
Ich darf an die Corona-Zeit erinnern, wo es den Anschein hatte, viele Schaltstellen unserer Welt wären mit Freunderln besetzt worden. Freunderln, die alle aus dem Weltwirtschaftsforum hervorgegangen sind. Die waren zwar jetzt nicht zwingend alle miteinander verwandt, aber man kann es nicht leugnen, sehr, sehr gut miteinander bekannt. Und ich glaube, wir sollten vielleicht differenzieren, wen würde ich als persönlichen Sekretär einstellen? Also wen will ich in meiner engsten Umgebung haben, dem ich wirklich vertrauen kann? Aber sollen alle Minister eines Landes beispielsweise aus derselben Familie stammen? Ich glaube, das wären dann schon afrikanische Verhältnisse. Herr Zanetti, wie sehen Sie das?
Absolut, selbstverständlich muss man da differenzieren, das sage ich ja. Und es ist auch interessant, wie das politisch unterschiedlich beurteilt wird. Ich meine, der bekannte Fall, als John F. Kennedy als Präsident einfach sagte, mein Bruder wird Justizminister. Ein paar in seinem Umfeld haben gesagt, kannst du doch nicht machen, das ist reinster Nepotismus. Mein Bruder als Minister einsetzen. Er hat es gemacht und ist damit durchgekommen, war sehr beliebt. Und der Robert Kennedy hatte natürlich auch da mit diesen Mafia-Hearings und so weiter und auch mit McCarthy, konnte er sich da etwas profilieren. Aber es war reinster Nepotismus, hatte keinerlei Folgen. Und jetzt auch wieder, was da vom WEF ausgeht, oder die haben ihre Ziele, die fühlen sich zum Teil als Weltregierung und kaum jemand tritt gegen die an. Oder das ist ja das Problem. Ich meine, auch im Wettbewerbsrecht gegen Kartelle ergreifen wir Maßnahmen, um den Wettbewerb zu verbessern. Und in der Politik haben wir Kartelle, die sich da offenbar sehr gut und sehr resistent zeigen und denen man kaum etwas anhaben kann. Das finde ich schon sehr problematisch. Aber da müsste es eben auch eine Gegenöffentlichkeit geben. Unterbinden kann man das nicht. Das war vorhin von der PD2 die Rede. Die war natürlich dann auch damals noch mit der NATO, mit einer so einer Vorfeldorganisation, die hat wirklich selbst vor Terroranschlägen nicht mehr zurückschreckten. Also fürchterliche Sachen. Eigentlich nur die Öffentlichkeit kann da Abhilfe schaffen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Öffentlichkeit da nicht ein bisschen überschätzen, denn was ist die Öffentlichkeit? Die ist gesteuert von gesteuerten Medien. Das Ganze ist ein großes in sich zusammenhängendes Moloch, das man halt Deep State bezeichnet, gegen das der Trump in seiner ersten Amtszeit gescheitert ist und der zweiten Amtszeit, gut, ich glaube, er ist irgendwie klinisch auffällig in der zweiten Amtszeit, da kann man die Sachen, glaube ich, eher einem Arzt zur Analyse übergeben. Aber wir haben diese Europäische Union als derartiges Moloch konstruiert, wo ein absurd großer Beamtenapparat sich mit absurd unwichtigen Dingen beschäftigt, aber alle dabei sehr gut verdienen.
Natürlich, weil sie eben genau dort diese Gegenöffentlichkeit nicht haben. Oder wenn sie sagen, die Medien sind auch gesteuert, dann stimmt das sicher zu einem Teil. Aber umso wichtiger ist es, dass wir natürlich eben Medien wie Kontrafunk haben oder Tichy oder Achse des Guten und so weiter, die dagegen antreten. Und auch, dass man die Mächtigen anonym kritisieren kann. Da kommt man wieder zu einem anderen Problem natürlich, da können wir heute wahrscheinlich nicht drauf eingehen. Aber wenn die Regierung sagt, wir wollen sehen, wer uns da kritisiert, dann wird es dann also schon gefährlich. Und da müssen wir wirklich uns massiv zur Wehr setzen. Weil genau darum geht es ja. Diese Kritik ist das Lebenselixier in einer Demokratie. Und wenn die nicht mehr zulässig ist oder abgewürgt wird, dann kann eine Demokratie auf Dauer nicht überleben.
Das Spannende ist, wo fängt das bereits an? Also ich selbst war lange Jahre Mitglied der FDP und bei uns im Ortsverband wurde tatsächlich, ja, die Politik des Ortsverbandes wurde von einem, ich nenne es mal Familienclan bestimmt, die hatten da 5, 6, 7 Leute drin. Da kriegst du natürlich bei 13 Leuten keinen Antrag mehr durch, der gegen einen dieser 7 Mann funktioniert. Und das ist so der erste Schritt, wo das bereits anfängt und schaukelt sich natürlich dann nach oben auf, auch ganz klar. Also da zieht dann jeder dann mit. In dem Moment, wo er in einer Position ist, wo es auch finanziell interessant wird.
Das ist eindeutig so. Also das kann im Kleinen anfangen. Aber auch hier, es braucht dann einfach Leute, die die Kraft haben, dagegen anzutreten. Aber man muss auch verteidigen, was nötig ist oder was schützenswert ist oder auch privat ist. Wir hatten zum Beispiel in der Schweiz, jetzt haben wir jetzt auch eingeführt, diesen Unsinn, da die Parteifinanzierung offen zu legen. Ich halte das für völlig falsch. Weil in der Schweiz die Parteien kein Geld kriegen vom Staat. Und ich finde das auch richtig so. Und wenn Parteien Privatpersonen sind, also Vereine in der Schweiz, dann haben die genau das gleiche Recht auf Privatsphäre wie jeder andere auch. Wenn sie ihre Finanzen offenlegen wollen, können sie das tun. Das bringt ihnen vielleicht einen Vorteil, müssen sie aber nicht. Als zum Beispiel in Österreich da der Sebastian Kurz mal antrat und die ganze Partei plötzlich Sebastian Kurz hieß, habe ich auch jemanden gefragt in Österreich, wie ist das möglich, dass eine so große Partei, die seit Jahrzehnten immer an der Macht oder um die Macht herum war, plötzlich einfach sich den Namen ändert auf eine Person, das kommt ja noch dazu, nicht nur den Namen ändern, sondern sich einer Person so unterwirft. Und dann hat mir der gesagt, ja, das geht um so viel Geld. Ich weiß jetzt nicht mehr die Zahlen, aber ich glaube, es sind etwa 120 Millionen, die da an Parteifinanzen rausgehen. Und da gehören natürlich noch das erste Mal das Geld, richtig, in Euro. Und dann auch noch Positionen, wer kriegt welches Museum, wer kriegt welche Stiftung und so weiter. Das wird alles von der Politik aus besetzt. So verglichen haben wir in der Schweiz also wirklich paradiesische Zustände. Aber ich glaube auch, dass es eben um zu viel Geld geht und man müsste den Parteien und so weiter viel mehr Geld wegnehmen, damit sie sich auch wieder mehr um den Bürger kümmern müssen und nicht auf die Versuchung kommen, den Bürger mit dessen eigenem Geld überhaupt noch zu erziehen. Das ist ein weiteres Problem.
Also da stimme ich nur teilweise zu, denn ich wüsste schon gerne, welcher, ich sag mal, Großfinanzier oder welcher Konzern, welcher Partei Geld gibt. Ganz einfach, um zu sehen, erwartet er da eine Gegenleistung und wenn ja, welche Gegenleistung erwartet er?
Ja, das macht dann Sinn, wenn diese Partei auch Geld kriegt vom Staat. Aber wenn eine Partei das Risiko eingeht, ihre Stimme zu verlieren, weil sie sagt, nein, wir geben das nicht öffentlich, ist das deren Problem. Wir müssen hier wieder ordnungspolitisch sauber sein und nicht die öffentliche Neugier mit dem öffentlichen Interesse vergleichen oder verwechseln. Weil ich spreche jetzt von der Schweiz, in Deutschland ist es ganz anders. Der Staat ist dort zu einem Selbstbedienungsladen verkommen. Müssen wir sehen. Das ist die einzige Frage, wo sich die immer alle einig sind, wenn es um ihre Diäten geht.
Ja.
Dann gibt es keine Brandbauer, nichts. Aber in der Schweiz kriegen die Parteien kein Geld. Also die müssen sich privat finanzieren. Und häufig geht es natürlich nur darum, Genau, eben wie Sie jetzt sagen, grosse Finanzen. Also wenn zum Beispiel eine Bank meiner Partei Geld gibt, könnte es auch sein, dass sie sagt, ja, wir wollen, dass die sich für die Demokratie einsetzen oder gegen den EU-Beitritt oder so. Und ich war ja lange Parteigeschäftsführer hier im Kanton Zürich. Da geht es auch nicht um diese großen Summen, die da ständig behauptet werden. Aber da ist man auch diskret. Der Staat hat die Privatsphäre der Menschen zu schützen und nicht private Dinge an die Öffentlichkeit zu zerren. Deshalb haben wir auch ein Bankgeheimnis.
Ja gut, aber eine Partei ist ja keine Privatperson.
Doch in der Schweiz eben schon.
Aber wenn jemand Abgeordneter ist, wird er dann schon vom Staat bezahlt.
Ja, natürlich, aber dort ist transparent, was er da kriegt. Er muss auch seine Interessen offenlegen. Das ist schon richtig. Ich verstehe auch das Anliegen. Aber dass ich sage, das ist ja eine Position, das müssen doch die Parteien selber wissen, ob sie ihre Bankauszüge veröffentlichen wollen oder nicht. Tatsache ist jetzt, oder man hat jetzt diesen Unsinn angenommen, wir haben jetzt auch so ein Parteienfinanzengesetz, da wollte bei Kandidaten das Recht, unangemeldet bei denen vorbeizugehen und zu schauen, was sie so haben und wie sie mit dem Geld umgehen. Sogar wenn einer seine Kampagne aus der eigenen Tasche finanziert. Und das ist einfach total absurd und das muss wieder weg. Und das kommt natürlich alles von der EU oder auch aus Deutschland, wo wir alles ständig immer nachmachen müssen, jeden Unsinn, der von dort herkommt. Und das bringt überhaupt keine Verbesserung. Im Gegenteil.
Ich versuche das Ganze jetzt mal mit einem Grundsatzgedanken aufzudröseln. Kann es sein, dass Korruption evolutionär notwendig ist? Es geht ja um den Gedanken, der vielleicht in allen von uns verankert ist. Zuerst sorgt man für sich selbst und für die Seinen und erst dann denkt man an andere. Und wenn die Evolution das so festgelegt hat in uns Menschen, dann wäre es ja nur natürlich, danach zu handeln, und gegen Korruption, gegen Freundalwirtschaft zu sein, wäre im Grunde genommen wieder natürlich. Wie denken Sie dazu?
Das hört sich nach politischem Darwinismus an, ne? Survival of the most finanzierten. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Natürlich, wenn ein Haus brennt und da ist ein Familienangehöriger von mir drin und ein Nachbar, dann ziehe ich zuerst einen Familienangehörigen raus, wenn es irgendwie geht. Das ist schon klar. Aber natürlich, auch evolutionär versuchst du, wenn man jetzt den Tribalismus betrachtet, deinen eigenen Stamm erstmal über die Runden zu kommen, weil von den Leuten bist du abhängig, bevor du dich um andere kümmerst. Nur sollten wir das doch, ich bin naiv, ne? Also sollten wir das doch eigentlich an irgendeinem Punkt überwunden haben, gerade wenn es um Politik geht. Ich meine, bei Deutschland reden wir über 80 Millionen Menschen, über deren Schicksal bestimmt werden soll. Das kann ich doch nicht einer einzigen Familie überlassen, mal blöd gesagt. Oder auch einer einzigen Partei.
Naja, ich glaube, es ist ein grundsätzliches, unlösbares Dilemma, das Verhältnis zwischen Geld und Politik. Sie haben seit der Antike verschiedenste Versuche, das in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen, und es klappt nicht. Sehen Sie, in der Antike hat vor allem in der Römischen Republik relativ transparent, da gibt es die Klientelwirtschaft, da gibt es einen Patrizier, der hat seine gewisse Klientel, die müssen abgefüttert werden, die müssen versorgt werden, und das weiß jeder. Der hat auch seinerseits sehr viel Kapital. Und dennoch, obwohl sie sehr bis hinauf zu den römischen Kaisern, sind sie noch immer anfällig für noch mehr Kapital, obwohl sie schon vieles haben. Das liegt in der menschlichen Natur. Ich bin praktizierender Katholik, das wundert mich eben demzufolge nicht. Das ist ein Teil der Erbschuld, unsere Verhaftung im Materiellen. Und ich glaube, es ist schlicht und ergreifend nicht lösbar. Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist es, in einer gewissen Weise klein zu halten, dass es nicht eine zentrale Gruppe ist, die den ganzen Kuchen verteilt, sondern dass es partikuläre Interessen gibt, die sich noch durchsetzen können. Aber in einer globalisierten Welt wird eben alles, es gibt diese Theorie, dass im Prinzip das alles hier von 200 Familien gesteuert wird, was mit den Möglichkeiten moderner Technik, moderner Vernetzungstechnik tatsächlich möglich erscheint.
Ja gut, Habeck hat es ja mal sehr nett gesagt. Er hat mal gesagt, er weiß, wen er anrufen muss. Also das sind ja absolut Indizien dafür, dass hier auch Dinge laufen, von denen die Öffentlichkeit so nicht erfährt oder nur halb erfährt. Ne, das sind so kleine Versprecher am Rande. Tatsächlich glaube ich, anders als der Kollege aus der Schweiz, dass man es über mehr Transparenz, und man hat das ja versucht in Deutschland als Instrument zu schaffen, offenlegen kann oder öffentlich machen kann, wer bekommt woher Geld, um das dann auch abzustimmen mit der Agenda, die er politisch verfolgt.
Wir könnten ja mal die Frage ergründen, wer sind eigentlich die Verlierer dieser Freundalwirtschaft? Wir haben ja an sich jetzt schon einiges analysiert, was positiv ist im eigenen Umfeld, aber die negativen Aspekte, die fehlen mir jetzt noch.
Ja gut, dann sind wir wieder beim Thema Ortsverband. Das sind die, die sich wirklich engagieren, vielleicht auch wirklich gute Ideen haben, nur die kommen gegen diese Phalanx aus verwandtschaftlichen Beziehungen, dagegen kommen die nicht an. Also mir hat mal jemand erzählt, den ich recht gut kenne, der bei der AfD war, die haben ihre Ortsverbände dann so gestaltet, derjenige, der was durchsetzen wollte, hat sich 20 Mann von der Straße geholt, hat denen Bier spendiert, die in die AfD eintreten lassen und plötzlich hat er eine Hausmacht gehabt im Ortsverband und die haben dann für ihn gestimmt. Ne? Und derjenige, der das Ganze ursprünglich mal aufgezogen hat, der ist dann logischerweise hinten runtergefallen. Also tatsächlich sind die Engagierten oder die Guten da die Verlierer, wenn sie nicht mit dem Strom schwimmen.
Aber das ist doch immer so. Das war schon bei den Römern so, Brot und Spiele. Man hat sich die Stimmen gekauft.
Genau, ich stimme völlig zu.
Auch an einer Gemeindeversammlung. Ich meine, meine Gemeinde hat 10.000 Einwohner, wir haben eine Gemeindeversammlung, da kommen vielleicht 200 bis 300 Personen. Also ein verschwindender Anteil. Wenn Sie da mit dem Fußballclub kommen, dann können Sie praktisch jeden Entscheid beeinflussen. Und das mag einen stören, aber es ist in einer Demokratie nun einfach möglich. Und les absents toujours tort, hätten Sie halt auch kommen sollen. Also man kann nicht jemandem eigentlich zum Vorwurf machen, dass er ja das System insofern ausnützt, nur durch Präsenz oder durch Engagement. Eigentlich ist doch die Maßlatte, dass zulässig ist alles, was man wirklich im Lichte der Öffentlichkeit machen kann. Wenn es dann so diese Hinterzimmerabsprachen sind, eben kartellmäßig und vor allem dann auch darum geht, die Kosten in die Höhe zu schrauben, Preise zu erhöhen, dann auch Absprachen. Also das hatten wir natürlich in der Schweiz auch so, Absprachen beim Straßenbau beispielsweise. Dort bin ich auch der Meinung, da sollte man ganz massiv reinfahren vom Staat aus und jemand, der hier einfach überführt wird, sollte einfach für ein paar Jahre lang keine öffentlichen Aufträge mehr kriegen. Da wäre ich also sehr streng. Aber dass man sich eine Hausmacht aufbaut, ja darum geht es ja in einer Demokratie. Am Schluss müssen sie mehr Stimmen haben als ihr Gegner.
Also wäre Korruption sozusagen eines der Schmiermittel der Politik, um eigene Ziele durchzusetzen, um das mal auf einer Metaebene zu heben?
Na, Korruption heißt ja Verdorbenheit. Also ursprünglich Sinn des Wortes. Eben deshalb habe ich ja vorhin gesagt, wir müssen etwas unterscheiden zwischen der Vettelwirtschaft, also man kennt sich, die wir auch in der Schweiz haben, zum Beispiel das Militär. Schafft doch einen, oder wir haben Militärpflicht, das schafft doch einen großen Kitt in einem kleinen Land. Man kennt sich, hat zusammen eben den Militärdienst geleistet und so weiter. Und man weiß, wie reagiert jemand in einer, ja, außergewöhnlichen Situation. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber die Korruption, dass das eben das Verdorbene, das fängt auch dort an, wo man nicht möchte, dass Dritte wissen, was man da jetzt abspricht. Das wäre wahrscheinlich die Grenze. Und da ist nicht mehr mit Schmiermittel, sondern das ist überaus verwerflich.
Die Frage ist, wie bekäme man es tatsächlich in den Griff? Was ist noch erlaubt und was ist verboten und in welcher Anzahl? Ich meine, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt meine Ehefrau mein Büro führen lasse, ganz einfach, weil ich der vertraue, oder ob hier meine komplette Verwandtschaft drin sitzt, vom 18-Jährigen bis zum 80-Jährigen, die da alle die Hand aufwalten, selbst wenn der 80-Jährige nur das Büro putzt. Also die Frage ist, wie wäre so etwas zu begrenzen? Und da fehlt mir im Moment jetzt hier die Fantasie.
Nein, ich glaube, es lässt sich grundsätzlich nicht begrenzen, es sei denn durch die Zeit selbst. Wenn Sie sich das historische Phänomen vor Augen halten, alle 120 bis 150 Jahre, so lange dauert in etwa der Umwandlungsprozess, bricht ein gesamtes System. Und das ist zum Teil auch darin begründet, dass sich dann gewisse, unter Anführungszeichen, Eliten derartig über Generationen perseveriert haben, dass irgendwann der Unmut der restlichen Bevölkerung so groß ist, dass das gesamte System einen Umsturz erfährt. Das hatten sie vor 120 Jahren, 130 Jahren, einen völligen Umbruch der Welt durch den Ersten Weltkrieg davor, durch die Napoleonischen Kriege davor, durch den 30-jährigen Krieg, den Frieden von Münster und Osnabrück davor, diese neue Religionsgründung der Protestanten. Alle 120 Jahre bricht das gesamte System, aber dann haben sie neue Gruppen, die an die Positionen kommen. Diese neuen Gruppen verfestigen sich, diese neuen Gruppen schieben es der nächsten Generation zu, die schiebt es wieder der nächsten Generation zu und irgendwann ist dann auch schon einmal gut und dann bricht es wieder. Ich glaube nicht, dass man durch logistische Maßnahmen hier das jemals in den Griff bekommen könnte, zumal es, wie Florian Machler auch gesagt hat, wahrscheinlich eine anthropologische Konstante ist.
Also Sie sehen mich jetzt in einem Zustand, wenn Sie mich sehen könnten, in der Panik, weil tatsächlich sind ja wieder roundabout 120 Jahre seitdem vorbei. Das heißt also, uns trifft es als nächstes.
Ja, und zwar in einem mondialen Kontext. Geopolitisch bricht die Welt, die wir seit dem 20. Jahrhundert kennen, in ihre Einzelteile auseinander und wird völlig neu geordnet werden. Und in diesem Prozess wird dann auch die jeweilige Elite fundamental ausgetauscht sein.
Ja, na, herzlichen Glückwunsch.
Es gibt also wahrscheinlich schon ein Mittel dagegen. Ganz pessimistisch möchte ich nicht sein. Also das Negative ist das Streben der Menschen nach Größe und nach Macht. Unmöglich zentralisiert oder kristallisiert in einer Person. Genau deshalb sind die Institutionen so wichtig. Das heißt, wir sollten unsere Verfassungen darauf ausrichten, dass möglichst niemand wirklich Macht erlangt. Also in der Schweiz beispielsweise Zweikammersystem. Zwei Kammern, die aber völlig gleichberechtigt sind.
Sie sind in der Schweiz in einer überaus glücklichen Situation, weil Sie kleine und kleinste Einheiten haben. Soweit ich das richtig gelernt habe, ist in der Schweiz, also ich glaube 60% gehen an die Gemeinde, 34 ans Kanton und 6 dann an den Bund, so irgendwie. Die Zahlen werden nicht stimmen, die Proportionen dürften richtig sein.
Aber auch bei uns kommt dieser Zentralismus immer mehr und das ist sehr, sehr problematisch und auch unsere Leute, die träumen da von der EU und die wollen da dabei sein und vergessen dann die Vorteile des Kleinräumigen, das ist genau das. Aber diese Zersplitterung, also zum Beispiel in der Schweiz, ist es fast unmöglich, Berufswunsch Bundesrat. Weil am Schluss Bundesrat, da müssen Sie nicht der Beste sein, sondern Sie müssen wirklich von der richtigen Partei zur richtigen Zeit aus dem richtigen Kanton sein. Das können Sie nicht planen. Und heute kommt eben noch das Geschlecht immer wichtiger, dann die Sprachregionen. Da kommen so viele Zufälle rein. Und damit sind wir eigentlich in der Schweiz zur Mittelmäßigkeit verdammt. Und ich finde das eigentlich sehr gut.
Das war immer das Lebensprinzip der Schweiz.
Genau, und wenn Sie auf die Straße gehen, da finden Sie kaum jemand, der Ihnen unsere 7 Bundesräte aufzählen könnte. Ich finde, das ist eine fantastische Situation. Wir können uns diesen Luxus leisten, dass wir gar nicht wissen müssen, wer uns regiert.
Ich stimme Ihnen zu, weil die Bundesräte sind auch gar nicht wichtig, weil wichtig ist die Gemeinde und dann kommt das Kanton. Und ich sage immer, der Ausdruck Schweiz ist irgendwie irreführend. Es ist besser zu sagen, die Confederatio Helvetica, weil es ist so eine Art mittelalterlicher Staatenbund. Ich habe das immer mit großer Faszination beobachtet, dass es denen im Kanton Bern völlig gleichgültig ist, was im Kanton Zürich passiert. Und das ist eine Stunde mit der Eisenbahn entfernt. Ich habe festgestellt, in der Schweiz ist immer alles mit einer Stunde Eisenbahn entfernt. Und wir haben halt in größeren Einheiten, also es ist ja lustig, dass ich als Österreicher dann zur Schweiz sage, in einer größeren Einheit, aber wir haben halt doch unsere Phantomschmerzen und wir waren mal irgendwann mal was. Und daher haben wir größere grundsätzliche Strukturen. Und im BRD ist es noch verschärft. Aber zur Europäischen Union möchte ich der Schweiz nur sagen, machen Sie das bloß nicht. Ja, das ist eine äußerst unerfreuliche Konsequenz, die Sie dann zeitigen müssen. Ich würde es doch anders mal ansehen. Machen Sie doch wieder ein paar Kantone herein. Ja,
ja, das wäre gescheiter, ja.
Sehen Sie, Veneto, die Lombardei, das Elsass, Baden-Württemberg, Bayern und Österreich.
Ja, Bayern, da würden wir uns minorisieren, aber so einzelne Kreise vielleicht, ja.
Ja, die Bayern müssen es halt auch zwischen Franken und Bayern zerschneiden.
Also das Überschaubare ist bestimmt ganz wichtig, eben, das hat natürlich auch mit der Öffentlichkeit zu tun, aber ich habe mir eben vorher auch überlegt, warum jetzt gerade Österreich, da kommt natürlich diese Habsburgerzeit, wenn man sich nur mal auf einer Karte anschaut, wie groß das Habsburgerreich war, welchen Einfluss die auf die Weltgeschichte hatten, das ist natürlich enorm. Und ich meine auch, wenn man durch Wien geht, diese fantastischen Gebäude oder auch nur das Parlament. Und unser Bundeshaus könnte man da irgendwie als Wächterhäuschen da vorstellen. Und das kommt eine ganz andere Psychologie zum Tragen. Also dieses Streben nach Größe, wenn du dort der Chef bist in einem so großen Gebäude, ist das natürlich was ganz anderes, oder?
Wie ist das? Gibt es Amtszeitenbegrenzungen in Österreich und in der Schweiz für Staatsoberhäupter?
der Staatsoberhaupt in Österreich ist so irrelevant, dass es zwei Amtsperioden im Amt sein kann und danach hat man sich eh schon satt gesehen und wenn er Glück hat, stirbt er im Amt, dann bekommt er ein schönes Staatsbegräbnis.
Weil ich glaube, auch das ist es tatsächlich ein Problem, das wir hier haben. Du kannst ja hier 20 Jahre Bundeskanzler sein und natürlich bildet sich dann auch ein Filz raus aus Zuträgern, Verwandten, Freunden, Bekannten.
Ja, Sie sprechen den Regierungschef an. Der Regierungschef kann auch sich in Österreich hier Kreisky 20 Jahre lang wählen lassen. Der Bundespräsident ist eine nicht besonders schöne Puppe und da muss man gar nicht Monarchist sein. Ich wäre dafür, ihn gegen einen analphabetischen Erzherzog auszutauschen, weil alleine für die Hochzeitsfeierlichkeiten, die Krönungsfeierlichkeiten und die Begräbnisfeierlichkeiten bekommt man von den internationalen Rundfunkstationen so viel Geld, dass man ihn und seine Familie über 100 Jahre finanzieren kann.
Das ist eine charmante Idee. Also da auch an den Historiker, weil ich finde es einen interessanten Gedankengang, wenn wir gerade beim Thema Vetternwirtschaft sind. Also tatsächlich war Europa vor dem Ersten Weltkrieg ja eigentlich auch nur ein Verbund von Vettern. Ne? Die Engländer, die Russen, die Deutschen, also waren ja alle miteinander verwandt gewesen. Also die kompletten Eliten hatten ja Verwandtschaftsverhältnisse untereinander.
Die haben sich auch nette Briefe geschrieben. Der Niki, der hat dem Willi geschrieben. So, ja, das war so. Nein, aber Sie haben noch gefragt zu der Schweiz. Hier sind wir eben wirklich wahrscheinlich fast wie der Sonderfall und wahrscheinlich ist das auch fast der wichtigste Sonderfall. Also wir haben kein Staatsoberhaupt. Also muss sich gar niemand bemühen darum um diesen Posten. Das finde ich ein großer Vorteil. Es funktioniert bestens ohne Staatsoberhaupt, kein Staatspräsident. Und wenn wir immer so scherzhaft sagen, der höchste Schweizer, dann ist das der Präsident des Parlaments, der Grossen Kammer, des Nationalrates. Und der wechselt auch jedes Jahr. Also wir wissen jetzt schon, wer in 3 Jahren kommt, weil das jetzt der zweite Vizepräsident ist. Und die Bundesräte, wenn man mal gewählt ist, dann bleibt man es. So. Und auch das, deshalb fällt dieser Konkurrenzdruck weg. Natürlich kämpfen die am Anfang, aber so ein richtiger Wahlkampf ist eigentlich verpönt. Und nachher wird man immer wieder gewählt, wird nie einer abgewählt oder außer er taugt etwas, wie Christoph Blocher damals, dann kann das schon passieren. Aber sonst wird das eher dann mal so nahegelegt, dass er dann auch in der Zeitung lesen kann, es wäre jetzt Zeit, dass du da einem jüngeren Platz machst. Das wäre so nach 3 Amtszeiten, also etwa 12 Jahre, finden so die Schweizer, ja, jetzt wäre es an der Zeit, dass du wechselst. Aber es gibt keine festen Amtszeiten in der Regierung.
Schafft sowas Erbhöfe dann sozusagen?
Nein, also in der Schweiz nicht, weil sie eben, sie können das gar nicht planen. Also die großen 4 Parteien, die haben eigentlich eine sogenannte Zauberformel, also die 3 größten haben je 2 Sitze in der Regierung. Mhm. Die Mittepartei, ehemalige Christdemokraten, haben einen Sitz. Und wenn einer von der FDP ausscheidet, dann wird wieder einer von der FDP gewählt. Dann schaut man eben immer auf das Ganze, sind die Sprachregionen einigermaßen verteilt? Muss es ein Lateiner sein? Kann es ein Deutschschweizer sein? Eben Frau, Mann, auf das wird geschaut. Und gar nicht mal so sehr auf die Qualität. Kann man sagen, ist ein Problem. Aber eigentlich sind wir nicht so schlecht damit gefahren. Ja, also die Idee, dass man da immer die Besten haben kann, das erzählen Sie im Wahlkampf, ja, ja, das schon, aber die Realität sieht dann eigentlich anders aus.
Ich habe dem Gespräch entnommen, dass wir auch immer wieder auf der Suche nach Gegenmitteln sind. Das ist jetzt nicht jeder komplett gegen diese Freundelwirtschaft, das haben wir schon herausgearbeitet, aber ich sage mal, die braven Steuerzahler, die sich eben erwarten, dass sie mit Leistungen in die höchsten Ämter kommen, die würden sich schon wünschen, eine gewisse Transparenz. Ist eine Transparenz überhaupt zu erreichen? Und als zweite Frage in diesem Themenkreis, wie wirken denn eigentlich die Medien mit? Schaffen die notwendige Transparenz oder wird die nur dann geschaffen, wenn der politische Gegner Freundelwirtschaft betreibt?
Ja, ich nehme an, das war eine rhetorische Frage, ja, weil wir wissen alle, dass die Medien, wir haben eine Mediokratur, das ist die 4. Macht im Staate und die ist aber unter totaler Kontrolle der anderen 3 Mächte und die anderen 3 Mächte sind in der totalen Kontrolle einer Partei. Wir haben keine Aufteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikatur, weil die Richter werden von der Partei besetzt und die Partei bestellt die Abgeordneten im Parlament und damit die Legislative und die wiederum bestellen die Minister. Also wir sind in einer totalen Parteienherrschaft und die Medien werden von denen gefüttert, welche dieser großen Zeitungen könnte ohne ihre Geldzuwendungen überhaupt existieren. Und dann wird eben generell kommentiert, was die zu sagen haben. Sehen Sie, als jetzt die Amerikaner er nennt das ja Excursions, ihren Ausflug nach Venezuela getan haben und den dortigen Staatspräsidenten mitgenommen haben, gab es vom BBC einen Ukas, man darf nur schreiben, he was captured and not he was kidnapped, weil captured ist ein bisschen weniger aggressiv als kidnapped. Also von den Medien kann man sich exakt gar nichts erwarten, außer dass sie genug Motivation bilden, dass alternative Medien wie Kontrafunk überhaupt ins Entstehen gekommen sind.
Exakt, das ist der Punkt. Deswegen glaube ich, dass diese, ja, ich sag mal, unabhängigen Medien, die ja auch nur teilweise unabhängig sind, eine sehr gute Gegenöffentlichkeit bilden zu dem, was man öffentlich-rechtlich vorgesetzt bekommen hat. Also, wenn man sieht, das größte Medienimperium in Deutschland hat tatsächlich die SPD mit zig hundert Zeitschriften, Lokalzeitschriften etc. pp. Da hörst du logischerweise kaum ein böses Wort gegen SPD, Grüne oder Linke. Und ja, das Aufstehen mit dem falschen Fuß von einem FDPler wird da bereits seltsam kommentiert. Und da ist es wichtig. Und ich finde das auch das Schöne daran, dass wir haben ja jetzt im Moment auch diese Klarnamen-Diskussion in der EU, dass es eben das Internet gibt, dass es Plattformen gibt wie X oder Facebook oder Instagram, wo du auch, ja, zumindest nach außen hin anonym deine Meinung sagen kannst oder auch mal eine andere Recherche betreibst, als die Öffentlich-Rechtlichen betreiben. Das finde ich eine ganz fantastische Geschichte, um eine Transparenz zu schaffen.
Herr Machl, Sie haben ja die Frage gestellt auch, wie funktioniert eigentlich diese Kontrolle? Wie kontrollieren wir die Mächtigen? Hier könnten wir uns verdient machen, wenn wir einen guten Vorschlag haben. Also eines ist sicher das Geld. Ich glaube eben, wie gesagt, die haben zu viel Geld und dann machen sie ja viele dumme Sachen. Sie haben gefragt, was müssen wir eigentlich von denen wissen? Wie weit dürfen wir in deren Privatsphäre eindringen? Wichtiger wäre mir noch, dass die meine Privatsphäre schützen. Wir haben nämlich hier gerade so einen Kipppunkt erreicht, wurde gesagt, jetzt auch diese Sache mit den Klarnamen und den sozialen Medien. Wer kontrolliert eigentlich wen und wer lenkt wen in einer Demokratie? Sie haben das in Deutschland im Grundgesetz so schön formuliert, wo alle Staatsmacht vom Volke ausgeht. Und sie wird in Wahlen und Abstimmungen übrigens ausgeübt. Und die machen einfach das Gegenteil. Heute maßen sich die Politiker an, uns zu kontrollieren und uns zu lenken. Und das beginnt schon zum Beispiel bei diesem Nudging. Damals mit Frau Merkel, die hat einen ganzen Stab eingerichtet. Also Nudging, etwas schubsen in eine bestimmte Richtung. Aber damit stellt sich diese politische Klasse über das Volk. Wenn jemand jemanden natscht, dann hat das Volk die Politiker zu natschen und nicht umgekehrt. Und wir nehmen das einfach hin. Jetzt, das EU-Parlament hat es zum dritten Mal gesagt, wir wollen diese Chat-Kontrolle nicht. Damit ist das eigentlich EU-Recht. Und jetzt kommt da ein Bundeskanzler Merz und sagt, dann machen wir eine nationale Lösung. Jetzt habe ich immer gedacht, dass Europarecht sei so wichtig, das gehe allem vor. Aber wenn es gegen die Bürger geht, dann ist das offenbar in dieser komischen europäischen Gemeinschaft möglich, zulasten der Bürger zu operieren. Ein Staat hat nur einen wichtigen Zweck, die Rechte und Freiheiten der Bürger zu schützen. Und wir sind jetzt heute dabei, dass die Staatsgewalt wirklich vom Apparat ausgeht und dass die Menschen kontrolliert werden und nicht so, wie es sein sollte. Und das ist ein überaus großes Problem. Hier müssten wir ansetzen.
Absolut. Also bin ich vollkommen dabei.
Weil so stellen wir die Demokratie auf den Kopf.
Ja, und deswegen gibt es ja auch in Deutschland das böse Wort von unserer Demokratie. Ein Wort.
Ganz genau.
Also das hat ja einen Grund. Und es ist das Recht des Bürgers, gegen jede Regierung zu sein und gegen jede Regierung seine Meinung zu sagen und jede Regierung zu kritisieren. Und wenn ich ihm dieses Recht abnehme oder versuche zu unterdrücken durch repressive Maßnahmen, das sind wir zwar ein bisschen vom Thema weg, aber dann ist es keine Demokratie mehr. Dann ist es was anderes und nennt sich nur noch Demokratie. Das wäre, wie wenn man sagt, die DDR war ein demokratischer Staat, weil sie hat es ja im Namen gehabt. Also es ist eine seltsame Richtung, in die Deutschland da im Moment läuft. Und ich glaube, es hängt unter anderem damit zusammen, dass die führenden Politikerköpfe, die wir haben, die haben den Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau gar nicht bewusst miterlebt. Also die sind bereits in ein absolut funktionierendes Land reingeboren worden und sagen jetzt müssen wir gucken, wie wir das besser machen, wie wir unsere Bevölkerung, ich sag mal, umerziehen und wie wir dieses Land, speziell jetzt Stichwort Energiewende, komplett auf links drehen.
Ganz genau.
Und das halte ich für eine hochriskante Geschichte.
Ganz genau. Und Sie haben nicht das Recht dazu.
Naja, gewählt ist gewählt.
Oder es könnte ja noch sein, dass Sie uns in eine gute Richtung führen wollen. Aber Sie haben auch dazu nicht das Recht. Wenn die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, dann hat das Volk Sie zu kontrollieren und nicht umgekehrt.
Dazu muss das Volk aber die Mechanismen haben. Und das ist ja das, was fehlt.
Ja, da muss man sich die eben nehmen.
Das geht grundsätzlich nur in sehr kleinen Einheiten. Ja. Sogar Rousseau schreibt in seinem Text über die Demokratie, das ist ein nettes System in sehr kleinen Einheiten. Ja. Man hat immer die Schweiz dafür bewundert. Ja. Und ich sagte einmal in einer Diskussionsrunde, und dann wirft einer die Frage auf, also was ist Demokratie? Und mein Freund, mit dem ich das gemeinsam geleitet, möchte zu einer komplizierten staatsrechtlichen Begründung ausholen. Ich sage, lass es mich machen, es geht schneller. Und ich habe gesagt, Demokratie ist die Bezeichnung für die partikuläre Verwaltungsstruktur kleiner Schweizer Bergeinheiten und Bindestrich für jedes System ihrer Wahl. Nordkorea ist auch eine Volksdemokratie. Überall schreibt dieses Wort hinein und das Wort ist völlig sinnentleert. Und bei großen Einheiten wie beispielsweise BRD kann davon keine Rede sein, weil in großen Einheiten man die Kontrolle besser behalten kann, weil sich nicht diversifiziert. Und der Zauber der Schweiz liegt darin, dass sie immer eine derartig diversifizierte Sozialstruktur hatten. Sie hatten immer den Konflikt einerseits Stadt gegen Land, dann hatten sie aber den Konflikt Protestanten gegen Katholiken. Deswegen hat sich in der Schweiz, und man kann sich die Frage stellen, warum ist es nicht gelungen, dass Bern ein Imperium wird wie hier, die Toskana, wie Florenz, weil sie dort immer diesen doppelten Konflikt haben, Land gegen Stadt und Katholiken gegen Protestanten. Damit ist es ausbalanciert. Und bei großen Einheiten ist das schwierig.
Genau, also was das Ausbalancieren angeht, gibt es eben auch noch etwas, was mir noch mehr am Herzen liegt eigentlich als die Demokratie selbst, das ist der Föderalismus. Eben in diesen kleinen Einheiten, da haben Sie den Mechanismus, der kontrolliert, der auch die Vetternwirtschaft in Grenzen hält, weil so haben Sie einen Wettbewerb der politischen Systeme. Und Wettbewerb bringt bessere Produkte zu tieferen Preisen.
So in der Theorie.
Ja, wenn er funktioniert, funktioniert das bestens.
Wenn er funktioniert.
Genau, also natürlich, Wettbewerb ist nichts für Unternehmer oder Unternehmen. Wettbewerb schützt die Konsumenten und genauso schützt der Föderalismus die Bürger, weil dann die Einheiten, die möglichst kleinen Einheiten, danach streben müssen, effizient zu arbeiten, gute Leistungen für die Bürger zu erbringen und so weiter und keine Dummheiten zu machen, da außenpolitische Abenteuer oder die Bevölkerung in Kriege zu stürzen und so weiter, weil sie dann immer wieder zurückgepfiffen werden. Aber wenn wir da diesen Drang nachgeben nach Größe, dann kommt es dann eben schief heraus.
Absolut richtig.
Wir sind schon ziemlich am Ende unserer Sendezeit für heute angelangt. Es war aus meiner Sicht ein sehr, sehr angenehmes und dynamisches Gespräch an unserem virtuellen Kaminfeuer. Ich würde zum Abschluss noch jeden von Ihnen um eine prägnante Conclusio zu unserem Thema bitten.
Dann fange ich einfach mal an. Mir hat dieser Satz der Winston Churchill zugeschrieben, der hat mir immer ganz gut gefallen, der gesagt hat, Demokratie ist eine der schlechtesten Regierungsformen, die es gibt, aber ich kenne keine besseren. Und ich denke, daran sollten wir uns immer wieder auch mal orientieren und festhalten.
Na, ich stimme vor allem dem Kollegen aus der Schweiz zu, dass der Zauber der guten Regierung nicht primär jetzt in dem Begriff Demokratie liegt, sondern in der kleinen föderalen Einheit. Small is beautiful. Und je kleiner, je mehr dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend eine politische Einheit ist, desto eher ist auch das angesprochene Phänomen von Freundelwirtschaft überschaubar, weil das ja dann die eigenen Freunde sind.
Ja, ich möchte auch mit einem Zitat schließen, und zwar einem von Cicero, der einfach die lapidare Feststellung getroffen hat, dass der Staatsdienst zum Wohle derer geführt werden muss, die ihn den Repräsentanten anvertrauen und nicht zum Wohle der Funktionäre. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, dazu haben wir diese Institutionen, dazu haben wir die Demokratie, haben wir Amtszeiten, dazu haben wir Hindernisse, die verhindern, dass die Politiker zu viel Macht ansammeln können. Und wenn wir wieder Vertrauen haben in die Demokratie und die auch machen lassen und nicht ständig Angst haben davor, gerade in Deutschland hören wir auch immer, über Nebensächlichkeiten darf das Volk abstimmen. Nein, das Volk muss über die wichtigen Dinge abstimmen können. EU-Beitritt, Euro, Wiedervereinigung und so weiter. Das sind die wichtigen Fragen, die entschieden werden müssen. Für die Kleinigkeiten, für die haben wir die Politiker. Und dann hoffe ich, dass alle etwas mehr wie die Schweiz werden.
Das würde ich mir auch wünschen.
Das war unsere Sendung Dreiländereck. Sie hörten eine Diskussion zum Thema Freundalwirtschaft, Korruption im engsten Umfeld und in der lieben Familie. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, Herrn Thilo Schneider aus Deutschland, Herrn Ronald Friedrich Schwarzer aus Österreich und Herrn Claudio Zanetti aus der Schweiz. Vielen Dank auch an die Technik, wo heute Andreas Horn für den guten Ton sorgte. Und natürlich in die unermüdliche Redaktion an Katharina Kleppe. Mein Name ist Florian Machi. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.